jetzt bin wirklich überrascht und berührt, dass da so viele kommen und dass wir jetzt miteinander hier denken wollen und sprechen wollen. Ganz herzlichen Dank Ihnen jetzt schon für die Ausrichtung der ganzen Geschichte und diese überaus freundliche Begrüßung. Zeugnis vom Licht, Philosophie als Wahrheitsdienst. Vielleicht befremdet die Überschrift. Der Haupttitel zitiert aus dem Johannesevangelium und im Untertitel ist von Wahrheit die Rede, gar vom Dienst an ihr. Man könnte also sagen, Restauration der mittelalterlichen Dienstbarkeit des Denkens unter der Herrschaft der Theologie, wobei natürlich nicht die Wahrheit herrscht, sondern Menschen, die den Anspruch erheben, ihrer habhaft zu sein. War die Aufklärung nach der berühmten Bestimmung Kants der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, so zeigte sich, dass die abstrakte Vernunft den Einzelnen in seinen lebendigen Bedürfnissen nicht weniger unterdrückt hat. In den Fragmenten zur Dialektik der Aufklärung haben Horkheimer, Adorno die Unterwerfung der Natur an der Gestalt des Odysseus behandelt. Vor allem in seiner Begegnung mit den Sirenen, wo er sich ja an den Mast binden lässt, damit er ihn nicht verfallen kann. Seinen Matrosen verstopft er die Ohren. Wer sich beherrscht, und Selbstbeherrschung soll man ja üben, vor allem der verstorbene Papst hat es immer wieder gesagt, Selbstherrschaft und Selbstbeherrschung. Wer sich selbst beherrscht, der wird zugleich von sich beherrscht. Und es ist die Frage, ob man da so gut dran ist, unter der eigenen Herrschaft. Das kann man sich ja nochmal fragen. Bei den beiden, also Horkheimer Adorno heißt das, die Herrschaft des Menschen über sich selbst ist virtuell allemal die Vernichtung des Subjekts, in dessen Dienst sie geschieht. So scharf haben sie ja formuliert. Denn bezwungen wird das eigene Selbst, unterdrückt wird die eigene verlangende Lebendigkeit. Und so wie sich Polyphem gegenüber Odysseus Udeis nennt, also niemand, und so seinen Namen zugleich aufdeckt und verbirgt und sich durch Selbstverleugnung rettet. Er rettet sich, indem er nicht zu seinem Namen steht. So sagen diese beiden, so hört dann der Odysseus später die Sirenen und verfällt ihnen, aber durch die Fesselung bleibt es bei der Sehnsucht dessen, der vorüberfährt. Also soll man sagen, bringt erst die Postmoderne, der postmoderne Wahrheitsverzicht, die Chance individueller Freiheit? Und dem will ich hier natürlich widersprechen. Immerhin sei der Hinweis gestattet, dass nach wie vor die Menschen nicht getäuscht und nicht belogen und nicht betrogen sein wollen. Bei Werner Kraft heißt das dann, wenn Menschen behaupten, sie wissen nicht, was die Wahrheit sei, dann darf man sie höflich darauf hinweisen, dass sie wissen, was die Lüge ist. Und die Lüge setzt die Wahrheit voraus. In diesem Sinn Schritt 1, Wahrheitszeugnis. Das ursprünglichste Zeugnis vom Licht gibt die Wahrheit selbst. Natürlich, nur sie. Bei Spinoza heißt das, wie das Licht sich selbst und die Finsternis zeigt, so ist die Wahrheit das Maß ihrer selbst und des Falschen. Und in der christlichen Tradition erhält Timotheus seinen Auftrag unter Berufung, ich zitiere aus dem Brief, Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat. Also das eigentliche Zeugnis für die Wahrheit gibt die Wahrheit. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege, sagt Jesus dem Landpfleger. Der Zeuge aber ist er, weil er selbst die Wahrheit ist. Als Gottes endgültiges Wort. Streng genommen kann die Wahrheit in der Tat nur von ihr selbst und durch sie selbst bezeugt werden. Das besagt eigentlich der Fachausdruck Evidenz. Auch die Bildrede vom Licht meint dieses. Und der Wahrheit Zeugnis gibt die Wahrheit selber. Wer denn sonst? Dabei meint aber die Wahrheit nicht sich, denn sie ist ja die Wahrheit von. Viele setzen Wahrheit und Wirklichkeit gleich. Bitte nicht. Wahrheit ist Erscheinen, sichtbar werden. Sie meint die Wirklichkeit, deren Dasein sie ist. Wahrheit ist das Dasein der Wirklichkeit, das sich zeigen der Wirklichkeit. So wie der eigentliche Zeuge die Wahrheit selbst ist, so ist umgekehrt die Wahrheit wesentlich Zeugnis und Zeuge.
Das halten die Autoren nicht immer so auseinander. Augustinus redet ungeniert immerfort von Gott als der Wahrheit. Ich finde, das ist nicht gut und auch nicht biblisch gedeckt. Die Wahrheit ist der Sohn als die Sichtbarkeit des Vaters. Das erklärt, dieser merkwürdige Zusammenhang erklärt, glaube ich, warum eben oft zwischen Wahrheit und Wirklichkeit gar nicht unterschieden wird. Auch Aristoteles sagt, die Philosophie sei die Untersuchung über die Wahrheit. Nur der Gleiche, anstatt zu sagen, die Untersuchung über die Wirklichkeit. Es wird gleich so in eins gerückt. Also, dann heißt es bei Augustinus, das Wahre ist, was ist. Ich sage, nein, die Wahrheit ist das Sich-Zeigen dessen, was ist. Und warum das so wichtig ist, möchte ich deutlich machen. Und ich halte an diesem Unterschied fest, Wahrheit meint das Dasein einer Wirklichkeit, und zwar für jemanden. Dass man das auseinanderhält. Ohne einen Jemand und das für ihn gibt es gar kein Dasein. Auch dieser Sachverhalt wird ja oft übersehen, am krudesten in so materialistischen Konzeptionen, die meinen, die eigentliche Form von Wirklichkeit sei ein Stein. Das drückt sich auch in der Bibel so aus, Gott wird immer der Fels genannt. Ne? Also die schwächste Form von Wirklichkeit kommt uns irgendwie als die stärkste vor. Ich denke, das stimmt damit uns nicht. Aber jetzt wollen wir nicht über die Absünde reden. Und wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Dass man also wirklich meint, Stein sei die richtigste Wirklichkeit. Nein, Dasein meint Fürsein und dann erreicht tatsächlich das Selbstzeugnis der Wahrheit erst im Adressaten seine Wirklichkeit. Der eigentliche Ort des Wortes ist nicht der Mund, sondern das Ohr. Da ist das Wort zu Hause. Das Lichtzeugnis erscheint im Zeugnis von Zeugen, die nicht das Licht sind. Eigentlich ist das Licht das eigentliche Zeugnis, aber dann sind die Zeugen die, die nicht das Licht sind. Er war nicht das Licht, er sollte nur Zeugnis geben vom Licht, da heißt es vom Täufer. Und so hat dann Johannes Paul 1998 in seiner Enzyklika Fides et Ratio zur Wahrheitssuche des Menschen unbefangen von Wahrheiten im Plural gesprochen. Viele Leute denken ja, in der Postmoderne redet man dauernd von Wahrheiten im Plural und meint dort eigentlich nur Meinungen. Meine Wahrheit, deine Wahrheit, seine Wahrheit, ihre Wahrheit und meine Wahrheit, nicht Wahrheiten, sondern Meinungen. Das muss nicht sein. In dieser Enzyklika ist wiederholt davon die Rede, ich lese einfach einen Satz davor, es mag nützlich sein, die verschiedenen Formen der Wahrheit im Folgenden kurz zu erwähnen, hat der Papst geschrieben. Am zahlreichsten sind jene Formen, die auf unmittelbare Einsicht beruhen und durch Erprobung Bestätigung finden. Es handelt sich dabei um die Wahrheitsordnung des Alltagslebens und der wissenschaftlichen Forschung. Auf einer anderen Ebene sind die Wahrheiten philosophischen Charakters anzusiedeln, zu denen die Menschen durch die spekulative Kraft ihres Verstandes gelangen. Schließlich gibt es die religiösen Wahrheiten, die in gewissem Maße auch in der Philosophie verwurzelt sind. Da hat er geschrieben, enthalten sind sie in den Antworten, welche die verschiedenen Religionen in ihren Traditionen geben. Was nun die philosophischen Wahrheiten betrifft, ich zitiere noch, gilt es klarzustellen, dass sie sich nicht allein auf die mitunter kurzlebigen Wahrheiten der Berufsphilosophen beschränken. Wie ich schon gesagt habe, ist jeder Mensch auf eine gewisse Art ein Philosoph und besitzt seine philosophischen Auffassungen, nach denen er sein Leben ausrichtet. Das finde ich ja das Schöne bei meinem Beruf, dass ich immer mit Kollegen zu tun habe. Das ist nicht so bei Biologen oder Mathematikern oder Physikern, aber bei meinem Beruf ist das so. Jeder von uns hat diese drei Fragen gestellt, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, und jeder von uns hat sie immer schon beantwortet. Man muss nur zwischendurch nachgucken, ob die Antworten noch stimmen. Und das machen wir dann zusammen. Aber wir sind wirklich hier unter Kollegen. Also ist das hier hineingehört. Also Formen der Wahrheit, aber der Plural kehrt innerhalb der Form selbst wieder. Es gibt philosophische Wahrheiten, sagt er. Und die muss es geben. Bernhard Welte hat seine große Untersuchung zum Zwischenreich des Dialogs, ein Wort von Merleau-Ponty, als Motto vorausgestellt. Unser Bezug zur Wahrheit geht immer nur über die anderen. Nicht anders ist er gar nicht zu finden. Entweder wir kommen mit ihnen zur Wahrheit, oder es ist nicht die Wahrheit, wozu wir kommen. Hat er das formuliert. Denken muss zwar jeder selbst, aber damit ist es nicht getan. Sogar zu sich selbst verhält sich keiner an und für sich selber. Wie nämlich soll ich denn für mich alleine mich sehen und schätzen? Das wird doch erst möglich angesichts des Urteils und des Blicks anderer. Um sich selbst im Spiegel zu entdecken, benötigt das Kind ja nicht bloß Hilfe von außen. Darüber hinaus geht ihm auf, dass es überhaupt eine Außenseite besitzt und einen objektiven Anblick bietet. Das Kind erkennt sich, weil es auf dem Arm der Mutter vor dem Spiegel steht. Und hat es begriffen, dass es tatsächlich anzugucken ist. Das ist natürlich ein Schock. Vorher hat man gedacht, es reicht, die Augen zuzumachen und niemand sieht einen. Daher dann jener Verlust an Unbefangenheit, den Kleist dann in seinem berühmten Marionettenaufsatz beklagt. Wenn man mal erkannt hat, man ist sichtbar, dann droht natürlich die Pose, die Inszenierung. Und das gilt aber nicht bloß für die Erstentdeckung. So wie es grundsätzlich zwei Augen braucht, um räumlich zu sehen, so taucht Wirklichkeit als solche erst auch aus gemeinsamer Schau. Vorher würde man gar nicht zwischen Sein und Schein unterscheiden können. Mit Zweien beginnt die Wahrheit. Und zwar nicht, indem sie wie aus einem Munde reden, sondern indem jeder seine Sicht einbringt. Und daraus folgt dann, das hat der Kollege Albert Keller gesagt, Wahrheit kommt erst im Dialog zum Vorschein. Wie es ja eingangs schon anklang. Nicht, als ob man nicht in Monologen was Wahres sagen kann, aber man weiß nicht, dass das die Wahrheit ist, weil man gar nicht von Wahrheit redet, wenn man alleine ist. Wie soll man denn? Es bedarf also zweier Haltungen auf der Suche nach Wahrheit. Einmal der Belehrsamkeit, der Belehrbarkeit. Gemeint ist das, sich etwas sagen lassen können. So heißt das bei Joseph Pieper. Dass sich etwas sagen lassen können, erwachsen nicht aus einer vagen Bescheidenheit, sondern einfach aus dem Willen zu wirklicher Erkenntnis, die allerdings echte Demut einschließt. Unbelehrbarkeit und Besserwisserei, ich zitiere nur noch Pieper, sind im Grunde Formen des Widerstandes gegen die Wahrheit der wirklichen Dinge. Beide beruhen auf dem Unvermögen des Subjekts, mit seinem Interesse zum Schweigen zu kommen, das eine unabdingbare Voraussetzung aller Wirklichkeitswahrnehmung. Man kann nur hören, wenn man nicht mehr selber redet. Und zu diesem Hören können gehört ein grundsätzliches Wohlwollen, ja Sympathie. Denn Grundfragen lassen sich nicht eindimensional erörtern, nicht im Stil gerichtlicher Prozesse entscheiden. Es geht nämlich darum, im Gesagten das Gemeinte zu hören. Und das geht ohne Wohlwollen nicht. Man kann nicht sagen, was man meint, man kann nur sagen, was man sagt und hofft, der andere merkt, was man meint. Gleichwohl verlangt dann diese Belehrbarkeit eine Balance durch ihr Gegenstück, nämlich Entschiedenheit. Wohlwollen schließt mitnichten die Konfrontation aus. Je radikaler der Widerstand, desto mehr ist das durch eine schließliche Übereinstimmung Bestätigte gesichert. So hat Gadamer zur Dialektik des Sokrates geschrieben. Je schärfer der Widerstand, deswegen hat Sokrates mit den stärksten Gegnern gesucht. Wenn er mit dem klarkommt, dann ist eigentlich ein Gewehr dafür, dass man der Wahrheit näher gekommen ist. Gadamer sagt Homologie, das heißt Gleichlautung, Einstimmigkeit. Hier würde ich mich von ihm unterscheiden. Es kommt nicht auf Einstimmigkeit an, es ist auch nicht alle Dialoge nur dann geglückt, wenn man hinterher bei der Einstimmigkeit rauskommt. Warum soll nicht der Unterschied herauskommen? Warum soll man nicht gerade am Ende eines Dialoges deutlicher merken, was man selber zu vertreten und zu sehen hat und wovon man Zeugnis zu geben hat? Also gerade im Sinn des Unterschieds. Warum behaupten Zeugen sich nicht bloß miteinander, sondern auch gegeneinander? Balthasar hat eine kleine Schrift geschrieben und im Titel Die Wahrheit ist symphonisch. Und dieser Zusammenklang, Symphonie, kommt ja nicht zustande, dass es dann nur eine Melodie ist. Und der Kontrapunkt gehört natürlich dazu. Aber noch nicht mal Konsonanz lässt sich immer erreichen. Die Stimmenvielfalt und der Konflikt der Interpretationen ist ja nicht bloß Reichtum der Wahrheit, sondern ist auch das, was Goethe mal gesagt hat, Vielmeinerei. Das ist ein schönes Wort für Pluralismus, nicht? Weil Pluralismus klingt so hoch und her. Nein, der olle Goethe sagt Vielmeinerei und das ist es dann. Oft genug nämlich. Kakophonie von Eigensinn und Eigenwillen. Und darum steht beherztes Wahrheitszeugnis an. Allem und jedem, um des lieben Friedens willen zuzustimmen, ist nicht bloß nicht geboten, sondern verboten. Nicht jede Aussage ist wahr und nicht jede Unwahre ist ohne Folgen. Eine klassische philosophische Devise, Amicus Plato, magis amica veritas. Auch dieses Wort geht über Aristoteles auf Sokrates zurück. Einem liegt eben Platon, meine Lehrer sind meine Freunde, sagt er, aber die Wahrheit noch mehr. Es spricht nicht gegen Menschenfreundlichkeit, ein solcher Satz, sondern für sie. Ein behagliches Einverstandensein unter Wahrheitsverzicht, das wäre doch zugleich schon ein sich einrichten jenseits von Freiheit und Würde, wie seinerzeit ja formuliert worden ist. Das kann es nicht sein. Skinner war das, nicht? Jenseits von Freiheit und Würde. Das ist ein Verhaltensforscher, der zuerst mit Ratten gearbeitet hat und das ja dann auf Menschen anwenden wollte, wollen tun. Ich glaube, das reicht nicht, mit Argumenten zu kommen, man muss die Leute konditionieren. Von dort her Anspruch der Wahrheit. Die Wahrheit zwingt den Menschen nicht, aber sie fordert ihn. Und nimmt das Recht zu ihrer Forderung aus ihrer eigenen Hoheit. Sie beweist also nicht, um es auch selber nicht zu beweisen. Sie leuchtet auf als Licht. Einerseits degradiert ihre Forderung alle anderen Gründe und Vorwände zu Vorläufigkeiten. Andererseits schenkt erst sie uns wirklich festen Stand und Grund. Erst wenn wir uns vor der Wahrheit und von ihr gerechtfertigt wissen, ist das Fragen am Ziel, wenigstens für jetzt. Dann brechen neue Fragen auf und dann geht es wieder weiter. Und mit diesem Aufleuchten der Wahrheit haben wir, meine ich, den Punkt der tiefsten Demütigung des Menschen erreicht. Denn es mag uns ja kränken, dass wir geringeren Herren dienen müssen. Es ist bitter vielleicht, dass das eigene Denken von dem Summen einer Fliege abhängt, von einem Tropfen Wasser im Gehirn, wie Pascal uns sagt. Trotzdem gibt diese Abhängigkeit dem Menschen eine geheime innere Überlegenheit. Das Weltall kann mich zerschmettern, aber ich weiß es. Und darum haben sie ja aus den skeptischen Schriften, gerade aus den skeptischen Schriften, immer so eine eigentümlich souveräne Selbstsicherheit und so einen höflich unerbittlichen Stolz. Die Leute meinen zwar, wir wüssten nichts, aber darauf sind sie ganz stolz, dass sie das wissen und sich eben nicht irgendwelche Träume hingeben. Sie entdecken ihre Abhängigkeit, aber sie wissen sie. Und deswegen gibt es ja so einen merkwürdigen Selbstgroll unter den Anthropologen immer wieder. Sie mögen sich halt nicht. Und das scheint ja dem Menschen überhaupt eigen zu sein. Immer wieder. Er mag sich nicht und liebt dann die anderen wie sich selbst. Also diese merkwürdige Sache, die dann drin ist. Und dieses Rühmen, dass ich sagen kann, ich kann mich auf meine Vernunft beziehen und auf meine Freiheit, das fällt genau dahin angesichts der Evidenz der Wahrheit. Und damit aber auch, meine ich auf der anderen Seite, die eigentümliche Angespanntheit von Menschen, die die einzigen Garanten ihrer Würde sein müssen und damit ständig überanstrengt sind. Und ständig auf seine Würde aufpassen muss, weil man gleich jedem das Duell anbieten muss, der einen schief anguckt, und so war das immer früher. Aber das gibt es unter anderen Formen genauso, immer noch. Und dann gilt doch, was man bei Dostojewski lesen kann, dass wer so leicht die Achtung für andere verliert, in erster Linie sich selbst nicht achtet. Da kommt es nämlich her. Diese Dialektik aus Sklaverei und Überheblichkeit, die weist, meine ich, als Widerbild auf die wahre Stellung des Menschen im Kosmos hin, auf die Einheit von Dienst und Herrschaft, die er in Mut und Demut übernehmen kann und die das Schlussgebet der früheren Missa votiva pro pace mit den Worten gekennzeichnet hat, Deus cui servire regnare est. Gott zu dienen bedeutet königlichen Selbstbesitz. So etwas steht auch bei Seneca. In solchem Paradox wird eine Erfahrung Wort auch unabhängig von der Frage, was man jetzt genau unter Gott versteht. Bleiben beruhigt bei der Wahrheit. Wem es um die Wahrheit geht, sagt Thomas von Aquin, ist in keinem Disput zu besiegen. Denn wenn er besiegt wird, hat er ja nur was zugelernt. Ne? Wenn der Sieger so dumm bleibt wie vorher. Also, er lernt dazu. Es gibt da keinen Sieg. In der öffentlichen Meinung, auch philosophisch, scheint heute ausgemacht zu sein, dass Menschlichkeit sich nur durch Verzicht auf Wahrheitsansprüche bewahren lasse. Seit dem Tod des Pravda-Gottes heißt das neue Gespenst in Europa Fundamentalismus. Und ja nicht bloß in Europa, seit der Attacke vom 11. September 2001. Besonders im Visier der über frühere Fronten hinweg sich sammelnden Geister steht dabei natürlich die verbliebene Wahrheitsinstanz unserer Kirche. Bei Nietzsche liest man, die Pilatusfrage auf den Wahrheitsanspruch sei des kaiserlichen Roms würdig als die größte Urbanität aller Zeiten. Weniger römisch hieß es dann Lessings Nathan, der zum Lehrer eines antidogmatischen Miteinanderseins avanciert ist. Nun meine ich, kann man ja zu Nietzsche und Pilatus sagen, wenn nichts wahr ist, dann ist natürlich auch der Satz, Unschuldige dürfen nicht privaten Interessen aufgeopfert werden, nicht wahr. Der Landpfleger kann sich dann die Hände doppelt waschen oder am besten überhaupt nicht. Und Nietzsche sagt das ja auch klar in diesem Assassinenwort, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Wir müssen noch genauer sagen, das Wort erlaubt gibt es dann gar nicht mehr. Nicht? Wenn es das Wort Wahrheit nicht gibt, gibt es auch nicht das Wort erlaubt. Den Tieren wird ja nichts erlaubt. Der Löwe frisst, was er kriegt. Da kann man nicht mehr vom Recht des Stärkeren reden, weil da gar kein Recht ist. Andernorts habe ich 6 Wege diskutiert, auf denen ich bloß Zeitgenossen den Wahrheitsanspruch auszuweichen versuchen. Ich zähle sie noch mal in Kürze auf zur Erinnerung. Erstens, auf seine Weise sei jeder Standpunkt eigentlich richtig und erlaubt, theoretisch wie praktisch. Wenn man sagt, jeder Standpunkt ist erlaubt, dann ist natürlich auch der Standpunkt erlaubt, nichts ist erlaubt, wenn jemand nur die Macht hat. Und dagegen lässt sich nichts sagen. Das sagen die Alten schon, eine schrankenlose Demokratie schlägt um in Tyrannei. Wenn man das erkannt hat, muss man was anderes machen und dann heißt das zweite, bestimmte Metanormen werden statuiert. Zum Beispiel der Nutzen für den Einzelnen oder den Nutzen für die Klasse oder die Rasse, für die Menschheit, bis hin zur puren Gewagtheit. Etwas muss nicht wahr sein, es muss nur gewagt sein, zum Beispiel. Sehen Sie sofort, dass eine solche Meta-Überlegung entweder in den ersten Punkt zurückschlägt, ganz egal, was jemand ansetzt. Manche sagen zum Beispiel, dass es schön ist. Und nicht so lange Zeit hat mir das noch ein Kollege gesagt. Ich sagte, wie können Sie eigentlich den Satz sagen? Ich sagte, das klingt doch gut. Das finde ich etwas merkwürdig. Ne? An dritter Stelle, der dritte Weg wäre, die eigene Entschiedenheit und Verantwortlichkeit ist es, wodurch Sätze gültig werden. Also wir haben zwar keine Wahrheit, aber wahrhaftig kann man sein. Das ist zum Beispiel die Position Sartres. Aufrichtigkeit nennt er das. Von vorab. Wenn ich schon mal so weit bin bei der Aufrichtigkeit statt bei der Wahrheit, dann kommt an vierter Stelle der Versuch, dem anderen Unaufrichtigkeit nachzuweisen. Also das psychologische Entlarvungsbemühen. Nicht ist das wahr, was du sagst, sondern warum sagst du, was du sagst? Zum Beispiel als uralter vorkonsiliarer Kardinal oder als junge alleinerziehende Mutter oder wie immer, du musst ja so reden, wie du redest. Und das ist anzugucken, das finde ich erstmal unanständig, denn wenn ich mit jemandem rede, möchte ich eigentlich mit dem über die Sache reden, wenn der in Wirklichkeit mit sich über mich redet und noch dazu in meiner Gegenwart. Das heißt ja eigentlich analysieren. Ich finde, dass sich das eigentlich nicht gehört. Aber vor allen Dingen ist zu widerlegen, wenn er meint, er zöge meine Motive ans Licht, muss er ja das Licht anerkennen, an das er meine Motive zieht. Also er muss ja wenigstens dann dafür Wahrheit behaupten. Fünftens wäre, wo Aufklärung ist, da ist Autonomie, wo Autonomie ist, da ist Kritik, wo Kritik ist, da ist reflexiver Rechtfertigungszwang, aus der Reflexivität folgt Vernunftzerfall, aus dem Vernunftzerfall Beliebigkeit, das ist die Kurzgeschichte der Aufklärung. So Rehfuß in seinem Buch Die Vernunft, das ist ihre Kinder. Die kommt also einfach so durch, es läuft also so durch, dass dann nichts bleibt. Das heißt, was bleibt dann noch, wenn ich in dieser Form die Kritik als solche absolut setze, wobei ich Sie nochmal erinnern möchte, dass ja Kritik eigentlich Unterscheidung heißt. Es ist merkwürdig, dass es hinsichtlich zum Beispiel vor allem der Religionskritik in der Moderne ja gelungen ist, dass die Religionskritiker, die Religionsgegner ihre Gegnerschaft Kritik nennen. Kein Filmkritiker will den Film abschaffen, kein Theaterkritiker das Theater. Aber die Religionskritiker wollen natürlich die Religion abschaffen. Warum dürfen die sich Kritiker nennen? Deswegen mag man ja auch heute die Religion wieder, man mag nur Gott weniger. Und deswegen brauchen wir eine neue Religionskritik. Aber wenn ich das alles nicht machen will, dann lande ich bei dem Schritt, sich nicht festlegende Offenheit, und das lässt sich ja nicht wirklich leben, im Offenhalten, weil das Offenhalten ja auch eine Position ist. Es gibt eben den Dogmatiker A und den Dogmatiker B und dann gibt es den Dogmatiker C, der nennt sich offen. Aber das ist natürlich genauso eine dogmatische Position wie andere, während die selber meinen, sie stünden eine Stufe höher. Und würden dort, so heißt das dann, die Gewichte halten und würden treuen Makler machen. So heißt das in einem dieser Bücher mit dem bezeichnenden Titel Weder noch. Denn gegenüber der Erpressung durch die Alternative entweder oder wird dort vorgeschlagen weder noch. Und dann wäre das Letzte der Verzicht auf geistiges Leben der Ausstieg. Entweder so etwas gröber westlich oder etwas subtiler östlich. Aber es lief darauf hinaus eigentlich. Näher gesehen sind 2 bis 6 eigentlich Varianten der ersten Position im Versuch, ihrem Selbstwiderspruch zu entgehen. Eigentlich ist alles wahr, wird dort gesagt, und alles ist erlaubt, man hat sich da nicht einzumischen. Es genügt, meine ich, der Hinweis, dass der Einzelne sich auch zu dem letzten Schritt eigentlich bekennen muss. Es gibt ja diesen Versuch zu sagen, in Asien gilt der nicht, Widerspruchssatz nicht, und da ist alles ganz anders, und deswegen können wir da gar nicht auftreten. Ich meine, man müsste sich da gar nicht bewusst drauf einlassen. Wenn Sie die Buddha-Reden lesen, dann hören die eigentlich alle ziemlich gleich auf. Jemand hat eine Anfrage gehabt oder einen Protest angemeldet, und dann klären sich die Dinge durch, entweder mit dem Buddha selber oder mit einem seiner Leute, und dann heißt es, der betreffende Mensch schließt sich der Gemeinschaft an. Er trifft eine Entscheidung. Und entweder er trifft sie oder er trifft sie nicht. Kann man nicht sagen, das gilt für die Asiaten nicht. Und wenn dort einer im Zen sitzt und sagt, er hat jetzt die Erleuchtung, er schreibt sein Gedicht, dann guckt sich der ab das Gedicht an und sagt, entweder du hast die Erleuchtung oder nicht. Entweder oder. Natürlich. Also dem Licht entrinnt man nicht. Im Scheitern der Flucht zeigt sich die Wahrheit als allgegenwärtig, so wie es im 139. Psalm heißt. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Antlitz? Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster, die Nacht wäre hell wie der Tag, die Finsternis wie das Licht. An diesem Punkt ist aber noch eins zu klären. Wenn man das so hört, klingt das, als wäre das ein unausweichliches Muss. Als käme man dem Licht nicht aus, ein Muss wie der Tod. Aber hier trifft mich ja ein hoheitlicher Anspruch, ein Du sollst, das aus sich selbst gerechtfertigt ist. Das meint ja das Wort Licht. Ich stehe nicht einfach bloß unter dem Licht, sondern ich werde angeredet und werde damit ja gerade mit meiner Freiheit begabt. Denn dieses Sollen macht mir ja erst deutlich, dass ich anders kann. Allerdings nicht darf. Aber ich kann, ich werde nicht daran gehindert. Allerdings um den Preis, dass ich weiß, dass ich Unrecht habe. Natürlich versucht man sich das dann wegzureden, aber das gelingt zum Glück nicht ganz. Also, Anspruch, aber Anspruch ist nicht das Erste. Das Erste ist ein Angebot und eine Lebenszusage. Dass wir gut sein sollen, ist etwas, was wir dürfen. Ich habe ja mit meinen Studenten immer gesagt, natürlich ist es unangenehm zu sollen, wer soll schon gern. Aber wenn das Gewissen weg wäre, was wäre das denn? Nur der rumliefer als ein Tier auf 2 Beinen. Nein, dass wir sollen, das ist das, was unsere Würde ausmacht. Aber zugleich sind wir eben nicht in Ordnung und wir sind unmenschlich und darum müssen wir sollen. Und das ist ja schon ärgerlich. Platon schildert den Widerstand der Höhlenbewohner gegen den schmerzlichen Aufbruch zur Sonne und Schärfer sagt es das Johannesevangelium, jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Und Paulus sagt, wir halten die Wahrheit nieder. Vor dieser richtenden Kraft des Lichtes, vor dem Heiligen, sind die Menschen zu allen Zeiten geflohen. Kierkegaard hat es beschrieben als die Verschlossenheit des Dämonischen. Und zugleich sind sie immer wieder in Hoffnung, wieder alle Hoffnung, zu ihm geflohen. Otto nennt dann das Heilige, das Mysterium, nicht bloß Tremendum, sondern auch Faszinosum. Das Heilige ist unser Heil. Und nochmal, gerade dass es unser Heil ist, das weckt nochmal Widerstand und Angst. Das gehört dann nochmal hinein, weil ich das Wahrheitliche nicht selber besitze. Man kann die Wahrheit nicht haben. Natürlich nicht. In diesem Sinn von besitzen. Ich sage dann, man kann natürlich sagen, die Wahrheit hat mich. Oder ich kann auch sagen, ich habe die Wahrheit, nur besitze ich sie nicht. Ich habe sie, mein Verweis ist ja immer auf den Keim, der einen Bruder hatte und den ich haben wollte. Und vielleicht reden die Leute deswegen so gern davon, dass sie die Wahrheit nicht haben, dann müssen sie sie nämlich nicht hüten. Wer kann der Hüter seines Bruders sein sollte, dann bin ich denn der Hüter meines Bruders. Und dann die Leute, ja, soll ich mich denn um die Wahrheit kümmern? Die kann sich doch selber um sich kümmern, warum gerade nicht? Zumal ja die Wahrheit dann eigentlich das nicht auszubaden hat, sondern die Zeugen. Was ist aber zuletzt die Wahrheit über jeden von uns? Wird der Mensch das Urteil endgültige Aburteilung, das eisige Schweigen über den Trümmern seiner Selbstzerstörung erfahren oder das Gericht einer Gerechtigkeit, die den schuldigen Schöpfer mächtig gerecht macht, das Wort auferweckender Liebe? Wie hat man das Licht zu denken, um überhaupt eine solche Doppelfrage zu stellen? Da bin ich beim dritten Schritt, Theologie. Es geht um die Erfahrung eines Du sollst ohne Wenn und um zu, die Wahrheit, das Gute sollen sein und anerkannt sein, nicht weil sie nützen, weil wir dann miteinander leben können, sondern einfach um euer Selbstleben, ob ihrer Herrlichkeit. Und was besagt das nun für die Freiheit? Lassen wir gleich ein Verständnis beiseite, das sagt, frei bin ich nicht, wenn ich soll. Klar sollte auch sein, dass nicht der Anspruch die Freiheit, sondern die Freiheit den Anspruch voraussetzt. Nicht wahr? Das sollte ich vielleicht noch verdeutlichen. Jedes Wort, jeder Satz muss sich ja erklären, warum sagst du, was du sagst. Und letztlich gibt es auf diese Warum-Frage nur eine doppelte Möglichkeit zu antworten. Entweder ich rede so, weil ich nicht anders kann, oder ich rede so, weil ich glaube, nicht anders zu dürfen. Es gibt kein drittes. Ich rede halt so, wie es mir einfällt. Das kriege ich schon raus, warum dir das einfällt. Dann musst du also so reden. Entweder man redet so, wie man muss, oder man redet so, wie man soll. Daher meine knappe Formel, die wir von Ihnen schon kennen, wer nicht sollen will, muss müssen. Das ist einfach nicht anders zu haben. Wer nicht sollen will, muss müssen. Und dann wird man also von diesem Anruf aufgeweckt und anrufen sein heißt sich verantworten müssen. Natürlich. Das erklärt, warum Fichte sich, es erklärt nicht, warum man sich darüber wundert, aber er hat sich darüber gewundert, was mich wieder wundert. Und er sagt, er wundert sich, dass die Menschen lieber ein Stück Lava hinterm Monde sind als ein Ich. Aber wenn man natürlich zu antworten hat und die Verantwortung zu übernehmen hat, ist das schon zu verstehen. Vom Anruf aufgestört, entdeckt man sich beschämt als verspätet. Und wenn der Wecker klingelt, hat man schon zu lange geschlafen. Man hat es an Zuvorkommenheit fehlen lassen. Sonst wäre man schon wach. Wer soll, der steht in einer Schuld. Was heißt sollen? Sollen ist ein Wort für, dass man etwas schuldet. Wäre er schon gut von sich aus, dann müsste er nicht sollen. Wer schon liebt, der muss nicht geboten kriegen, liebe den Herrn, dein Gott aus ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer das immer schon tut, dem muss man es nicht mehr sagen. Scheint, muss man es uns sagen. Und darum belastet Moral. Auch wenn es, wenn man die Pubertät rum ist, nicht jeder so deutlich sagt wie Nietzsche. Aber ungemein ist genau dieser Punkt. Dieses je schon der Verpflichtung, das hatte vor allen Dingen Levinas unermüdlich eingeschärft. Und da bemängeln die Leute seine rigoristische Einseitigkeit, nicht ohne Grund. Trotzdem, wir müssen ja nur angucken, was eigentlich Gerechtigkeit besagt. Gerechtigkeit sagt, jedem das Seine zu geben. Wieso sollen wir einem anderen das Seine geben? Schopenhauer sagt, das ist falsch, das müsste heißen, keinem das Seine nehmen. Aber so heißt die Formel nicht. Das heißt, was wir haben, gehört uns also nicht einfach. Wir gehören uns nicht einfach. Wir laufen also nicht bloß mit dem eigenen rum, sondern wir laufen auch immer mit etwas rum, was anderen zusteht. Für das Eigentum nennt man das Sozialverpflichtung des Eigentums, nicht in unserem Gesetz. Aber das gilt auch für unseren eigentlichen Eigentum bis hin zu uns selbst. Das klingt natürlich wirklich erschreckend, wie eben dieser Fund des Silberbechers im Kornsack von Benjamin. Liebe lässt sich nicht gebieten, sagt man. Nein, eine oberflächliche Weisheit, sagt Levinas darauf. Ihr Gebot trifft unabweisbar, und zwar gerade in der Nacktheit, wie er sagt, des Gesichts. Sie fordert Antwort. Und man hat noch nicht mal Bedenkzeit, um zu überlegen, ob man die Verantwortung wohl übernehmen will, ob man sich vielleicht engagieren wolle. Man ist immer schon verwickelt. Intrige nennt das Levinas. Man ist immer schon verwickelt, man übernimmt nicht erst Verantwortung, wie das so die Politiker zu tun pflegen, sondern man ist immer schon vereinnahmt. Ich bin nicht mehr frei. Und war ich es je? Soweit wie man zurückgehen mag, entdeckt man sich als schon in Beschlag genommen. Überhaupt zum Bewusstsein kommen heißt beansprucht sein. So ähnlich wie Aristoteles von den Lebewesen sagt, sie sind nur insofern sie leben, wenn sie tot sind, sind sie nicht mehr. Sondern halt noch gewesene Lebewesen. So gehört zum Menschen dazu, dass sobald er also zum Bewusstsein kommt, der der Wahrheit verpflichtet ist und dem Ruhm. Ist gar nicht anders möglich. In diesem Sinne wird das Gute nicht erst gewählt, es hat sich vielmehr des Subjekts bemächtigt, sagt Levinas. Man ist zur Antwort verpflichtet. Es gibt keine Flucht und Ausflucht, die nicht Fahnenflucht wäre. So scharf formuliert er ja. Während die Neuzeit sagt, nein, wir laufen erstmal rum, selbstverständlich, und machen dann einen Vertrag. Und deswegen geht dann auch alles aus von den Rechten. Da sind das Erste die Rechte. Und aus den Rechten des Einzelnen folgen erst die Pflichten der anderen Leute. Das ist neuzeitliches Denken bis zu diesen grässlichen sogenannten Ehepflichten, wo man dann noch darüber diskutieren könnte, wenn es Ehepflichten wären, aber die verstanden werden als Rechte der Eheherren. Weil man neuzeitlich sagt, Pflichten sind immer Folgen aus Rechten. Das kann man mal untersuchen, ob das stimmt. Wie das sagt, nein. Das Erste sind Pflichten. Die man hat. Ich habe die Pflicht, den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Aber keiner von uns hat ein Recht darauf, dass der andere ihn liebt wie sich selbst. Wo kämen wir denn dahin? Überhaupt nicht. Das ist das deutlichste Beispiel. Sie sehen, dass nicht die Pflichten aus Rechte folgen, sondern vielleicht, aber das noch nicht mal, Rechte aus Pflichten. Na und Gottlob, denn wenn ich nämlich ein Recht darauf hätte, geliebt zu werden, würde mich Liebe nicht glücklich machen können. Und wenn man sein Recht kriegt, dann sagt man höchstens, na endlich, aber nicht Danke. Und ohne Danke gibt es kein Glück. Man kann also diese Schärfe, diese Passivität, passiver als alle Rezeptivität, sagt er, gar nicht ernst genug nehmen. Trotzdem wäre damit alleine, meine ich, die Begegnungserfahrung nicht richtig beschrieben, denn auch diese Besessenheit, wie er sagt, ist nochmal eine solche von Freiheit und deswegen nüchtern und geistklar. Levinas selber stellt sich die Frage, ist das nicht Knechtschaft, wenn ich immer schon so beansprucht bin und sagt, nein, denn erstmal ist hier niemand, der knechtet, noch niemand, der geknechtet wird, denn was hier herrscht, ist das Gute, das wird nicht gewählt, sonst hat sich immer schon meiner bemächtigt. Und in diesem Bemächtigtsein des Guten bekomme ich überhaupt erst meine Würde. Er zieht dann das Beispiel aus dem jüdischen Recht. Wenn der Vater stirbt, muss der erstgeborene Sohn die Herrschaft über die Familie übernehmen. Er muss sorgen für seine Mutter und für seine Geschwister. Er wird, sagt er, bekleidet mit der Investur des Erstgeborenen. Ist also eine Last, natürlich eine Last. Hört vielleicht mit seinem Studium auf oder mit dem Betrieb oder so, das kenne ich bei Freunden. Aber er hat zugleich diesen Rang und diese Würde, jetzt hier diese Stelle des Erstgeborenen einzunehmen. Also dieser Anspruch weckt mich zu meinem unersetzlichen Dasein, nicht so sehr als ein Ich, sondern als Ich. Nicht das Ich, ein Ich, sondern Ich. Und darum heißt Erwählung mit Namen gerufen werden. Und den Namen gibt es nicht schon vorher, er kommt mit dem Benannten erst zur Welt. Und dann erlaubt sich Levinas zu schreiben, in der Fußnote zwar nur, schreibt er, vielleicht könne hier von der Creatio ex nihilo gesprochen werden, von der Schöpfung aus Nichts. In diesen berufen werden. Bringen wir das also in eine satzhafte Formulierung, da könnte man so sagen, als Faktum der Vernunft trifft uns ein so einsichtiger wie schlechthin verpflichtender Imperativ. Er gilt fraglos, er bedarf keiner Begründung, er rechtfertigt sich aus sich selbst und auch wie sehr Licht. Das ist Punkt 1. Nicht trifft dieser Imperativ, gibt der Wahrheit die Ehre. Zweitens stellt sich nicht allein anthropologisch, sondern schon ethisch die Frage nach dem Woher. Wo kommt denn ein Du sollst her? Das muss man eigentlich nicht wissen, die Hauptsache man erfüllt es. Aber halt, vielleicht erfülle ich eben einen Befehl nicht einfach dadurch, dass ich ihm folge. Sondern das Erste, was man auf einen solchen Befehl tut, ist, dass man sagt, zu Befehl, ei, ei, Sir. Also man muss ja zuerst mal antworten, ehe man losmarschiert. Das auch als Frage an manche theologische Kollegen, also von den Ethikern dort, die nach meiner Wahrnehmung sich dauernd immer bloß damit beschäftigen, Normen zu begründen und zu suchen, anstatt diese grundsätzliche Frage zu stellen, dass man erst mal dem zu antworten hat, von woher dieser grundsätzliche Imperativ an mich kommt. Das ist früher mit einer Pflichten gegen Gott an erster Stelle ist. Also, so sehr also erstmal der Imperativ entwickelt werden kann, ohne das von woher, ist die Frage, ob er nicht aus sich selbst eigentlich auch verlangt, die Frage zu stellen, wo kommt das her? Warum und von woher werde ich gewürdigt, dieses Imperativs der Wahrheit die Ehre zu geben? Also es genügt nicht einfach faktisch zu tun, was der Imperativ tut, sondern man soll es tun als Erfüllung einer Antwort. Oder sagen wir es deutlicher, als Gehorsam unter einer Sendung. Das ist eigentlich das Wort, was hier hingehört. Und drittens, in seiner Doppelgestalt von Einsichtigkeit und kategorischer Verpflichtung kann der Anspruch nicht von Sachgegebenheiten ausgehen, auch nicht von einem Wertehimmel, sondern nur vom Guten und Heiligen in Person. Auch nicht von der Gesellschaft oder den Eltern. Denn da ist ja mal die Frage, woher haben die ihre Autorität? Nein, ich muss auf das hingehen, abstrakt nenne ich das so, das wovon her meines unbedingt gut sein sollens, und das ist der philosophische Gottesbegriff. Statt zu merken wir Dinge wie Causa Sui, die wir dem Descartes verdanken. Das war kein glücklicher Fund von ihm. Und Spinoza benennt es ja dann, und dann geht das bis zu Heidegger, Causa Sui als philosophischer Name Gottes. Nein, Gott ist das, wovon her man es unbedingt gut sein soll. Und davon wird man natürlich nicht objektiv und theoretisch getroffen einfach, sondern man wird verpflichtet. Es ist eine Pflicht, das heißt, es geht um das, was Gehorsam heißt. Ich lasse mich treffen, ich lasse mich überzeugen, Satiens, ich lasse mich ergreifen, Satiens von Satire ist das Wort, was Reinhard Laut dafür geprägt hat. Der Überzeugte gibt Zeugnis. Darf ich noch 10 Minuten? Ich möchte mich verdammt zu den Dimensionen dieses Zeugnisses noch. Knüpfen wir nochmal an bei dem Magis Amica Veritas. Oder auf Augustinus geblickt, Augustinus sagt, seine Confessionis haben 2 Dimensionen. Ich bekenne Herr dir und tue es so, dass die Menschen es hören. Und in dieser Doppelung gründet ja ein ganz prägendes Stilmerkmal, zum Beispiel seines Werkes, wie schon der Psalmen, nämlich der durchgängige Wechsel zwischen Anrede und Rede in der dritten Person. Wir sagen das im Psalm immer wieder, groß ist der Herr, und dann heißt es du, o Herr, springt in das Du hinein. Und so geht es ja durch die ganze Konfession ist durch, er spricht von Gott und zu Gott immer im Wechsel, dass das hineingehört. Von der Belehrbarkeit hatte ich schon geredet in der Horizontaldimension. Wir kommen einzig durch die anderen zur Wahrheit, und in diesem Sinn ist jeder für jeden Autorität. Und darum sind wir gehalten, einander das Ohr zu leihen oder noch besser Gehör zu schenken. Das Ohr, das behält man dann wieder oder holt uns wieder zurück, das ist ja auch richtig. Aber das Gehör soll man schenken. Ein Geschenk soll man ja nicht wiederholen. Und das dem anderen zuliebe, wie der Wahrheit zuliebe. Auch wo das Gegenüber kein Recht auf unser Hören hat, kann es unsere Pflicht sein. Mir geht es an. Aber wir schulden ihm ja nicht bloß Gehör, was ihm ebenso zusteht, ist die Mitteilung dessen, was sich uns gezeigt hat. Wenn sich die Wahrheit nur zeigt in der Behauptung ihrer, dann gilt, keiner empfängt seine Wahrheit bloß für sich selbst. Indem der sie nicht weitergibt. Paulus schreibt das und sagt, das ist kein Verdienst, das ist meine Pflicht, muss ich tun. Nun geht es ja im weiten Feld von Dialog und Gespräch natürlich nicht immer um die Wahrheit, das ist ja wahr. Also es gibt den Zwang zur Zwangslosigkeit im Salon, es gibt den bürgerlichen Witz als Leistung und alles Mögliche gibt es dort. Wenn ich mich hier auf das Wahrheitsthema konzentriere, dann ist das sicher auch die Deformation professionell des Philosophen oder vielleicht des deutschen Philosophen oder so, der den Smalltalk nicht besonders schätzt. Und er sieht sich dann gefragt, so hieß es in der FAZ, warum soll einer, der redet, glauben, was er sagt? Denn Hauptsache ist das Gerät, das wie der Volksmund meint, der sich schließlich auf die sprichwörtliche Übereinkunft berufen kann. Durchs Reden kommen die Leute zusammen und eben nicht durch streng gewissenhafte Aussagen. Mareit halt. Wer nicht glaubt, was er sagt und nur ein Gedankenspiel treibt, muss nicht unbedingt eine Unwahrheit reden, bloß weil er nicht die Wahrheit sagt. Okay, lasst mir gesagt sein. Aber das ist ja nicht bloß Deformation professionell, sondern es ist nochmal die Profession, das Amt der Philosophie. Das Prinzipielle ist niemals alles. Und natürlich darf ein Philosoph nicht bloß ein Prinzipienreiter sein, aber im Verzicht auf die Prinzipienfrage hätte er sich selber aufgegeben. Und darum ist hier von Zeugnis, Dienst und Antwort die Rede. Woher aber, frage ich, die breite Anerkennung für ein Programm eines endlosen Redens miteinander? Man kann es schon verstehen. Man hat nämlich erlebt, wie es ist, wenn man nicht mehr miteinander redet. Im Privaten wie zwischen Nationen. Der Mensch als Wesen des Wortes lebt es im Gespräch. Sie hatten es schon zitiert in Hölderlin. Ich muss jetzt, lasse es deswegen jetzt. Also, man muss schon die Fülle des Logos auf Ratio reduzieren oder auf Rechnung, wenn man meint, es gehe bloß um Sachzwänge. Da meine ich, hat Feuerbach mit Recht statuiert, dass nicht das einsame Denken, sondern die Gemeinsamkeit des Wortes Menschlichkeit begründet. Die wahre Dialektik ist kein Monolog des einsamen Denkers mit sich selbst, schreibt er. Sie ist ein Dialog zwischen Ich und Du. Und dies, weil das Wesen des Menschen in der Gemeinschaft, in der Einheit des Menschen mit dem Menschen enthalten ist. Eine Einheit, die sich, man höre, auf die Realität des Unterschieds von Ich und Du stützt. Nicht deren Einebnung in ein allgemeines Leben oder Weben. Die Unterscheidung von Ich und Du. Unterscheidung, meine ich, ist ein ganz wichtiges Wort in der Liebe und in der Menschlichkeit. Ich bin nicht du, du bist nicht ich. Tatsächlich definiert sich Endliches nicht einfach dem Unendlichen gegenüber, sondern anderen Endlichkeiten gegenüber. Dass das nochmal mit hineingehört und dass man das gerade ja bei Fichte, dem angeblich Denker des absoluten Ich, ja immer nochmal sehen kann, dass er sagt, ein Mensch wäre kein Mensch, den Menschen kann es nur im Plural geben, in der wechselseitigen Herausforderung. Dass das hineingehört. Nur im Miteinander, in dieser Vermittlung gibt es Reden und Wirklichkeit. Nur so wird Sprachkompetenz erworben und wer Sprache erworben hat, wer sie beherrscht, wer die Sprache beherrscht, ist ja nicht der Herrscher, sondern er weiß, wie man ihr dient. So wie man ein Instrument beherrscht, das ja nicht heißt, dass man darauf umtrampelt, sondern man tut das, was das Instrument verlangt. Bei Karl Kraus heißt das, er beherrscht die Sprache, das gilt vom Lehrling. Der Künstler ist ein Diener am Wort. Also herrschen heißt natürlich dienen. Vorhin hatte ich gesagt, dienen heißt herrschen. So ein paar Schritte gegangen und jetzt kann man es umdrehen. Ne? Und sagen, herrschen heißt dienen, natürlich. Wer das als erster vorgemacht hat, sagt die biblische Tradition ist Gott, er dient nämlich der Welt. Er trägt sie, er hält sie, er gießt das Wasser runter und lässt die Sonne scheinen, er ist ja unerwegt am Arbeiten, so geht es in der letzten Meditation der ignatianischen Exerzitien darum, dass Gott das Wort tut, er arbeitet. Also für uns im Gottesdienst heißt ja auch in erster Linie, er dient uns, er deckt uns den Tisch. Das ist das Erste, was dorthin gehört. Und Jesus zeigt das, indem er den Leuten die Füße wäscht. Jesus macht ja immer nur, was er vom Vater gelernt hat. Also wo, selbstverständlich, also wenn es vorhin ist, dienen heißt herrschen, heißt jetzt herrschen heißt dienen, natürlich. Und die philosophische Dimension, die wächst also einem Austausch erst zu, wenn argumentativ darum gerungen wird, was eigentlich ist und sein soll. Psychologisch, therapeutisch kann man sagen, ich verstehe, was du sagst, um meine zu sehen, aufgrund welcher Vorgaben du sagst, was du sagst. Eben das hört man von Sokrates niemals. Sokrates sagt, du und ich, was können wir verantworten, dass wir sagen? Wer darauf verzichtet, das klang schon an, der macht den Partner zum Objekt der Analyse. Das nennt man dann zwar Verständnis, aber in Wirklichkeit handelt es sich um Behandeln. Man wird behandelt, statt dass jemand mit einem verhandelt. Da wird der Mitunterredner gar nicht als Mitsubjekt anerkannt. Also, Dialog ist also zu unterscheiden von monologischem Verstehen und Analysieren. Schleiermacher spricht von der Wut des Verstehens. Denn zu jedem vernünftigen Verstehen gehört natürlich das Wissen um die Grenzen des Verstehens. Wer meint, er verstünde den anderen, Erstmal ist es also unvornehm und blöd und außerdem zeigt es nochmal, wie wenig er versteht. Natürlich hat Verstehen immer seine Grenzen. Also das gelingt hier nicht. Ich habe immer die Grenzen und tatsächlich sind dann für Übereinstimmung auch immer nur Mehrheiten erreichbar, was anderes gibt es eben nicht. Und über Selbstverständliches lässt sich gar nicht diskutieren. Man muss ja auch wissen, wo Diskurs aufhört. Guardini hat das vor Jahren geschrieben, die Achtung vor dem Menschen als Person gehört zu den Forderungen, die nicht diskutiert werden dürfen. Wenn man so etwas diskutiert, ist man schon in der Barbarei. Da sind dann die Leute ganz verschreckt. Das ist ja faschistoid, wenn wir über alles reden dürfen. Die Frage ist, mit welchem Ernst man über alles reden darf. Mein krasses Beispiel ist ja dieser Vorschlag von Swift, wo er sagt, man soll die Kinder der armen Leute auf den Speisezettel setzen mit. Erstmal ist man die dann los hinterher, die werden nicht kriminell und drogenabhängig und so etwas. Und aus dem Bereich hat es die etwas arme englische Küche. Wenn man das im Ernst besprechen wollte, ist man doch in der Barbarei. Es ist nicht wahr, dass man alles diskutieren kann, im Ernst. Und es muss Dinge geben, wo man sagt, das diskutiere ich noch nicht mal. Die Menschenwürde aber, auf die Menschenachtung antwortet, hat ihren Grund, wie bedacht, in der Berufung des Menschen dazu, der Wahrheit die Ehre zu geben. Und darum geht es in der zwischenmenschlichen Begegnung nicht zuhöchst um den Menschen. Man wird dem Gegenüber vielmehr erst gerecht, wenn man ihm zumutet und zutraut, dieser seiner hohen Berufung zu entsprechen. Dass man ihn auch auf die Wahrheit verpflichtet. Hegel hat das in der Phänomenologie gezeigt daran, dass die Ritter aufeinander losgehen und einen Kampf auf Leben und Tod anfangen. Nicht, weil die sich nicht mögen, sondern weil sie sich achten. Weil sie sagen, ich achte eine Person nur, wenn ich ihr zutraue, dass für sie nicht das Leben der Güter höchstes ist. Dass sie bereit ist, für etwas anderes zu leben, aus etwas anderem zu leben und deswegen notfalls auch dafür bereit ist, für etwas zu sterben. Und deswegen sind die Ritter da aufeinander losgeritten. Ob man das unbedingt machen soll, ist eine andere Frage. Nicht? Man kann es ja vielleicht auch anders zeigen. Nicht? Aber nur das Prinzip, worum es dort geht. Nicht? Also es ist nicht einfach ein Kampf auf Leben und Tod, der andere muss weg, sondern es ist eine Form der Anerkennung. Ich respektiere den anderen, wenn ich ihm zubillige, er lässt sich nicht bloß von der Lust oder von der Angst oder von sonst was treiben, sondern er hat eine Idee, einen Gedanken, eine Wahrheit, aus der er lebt, für die er lebt und für die er deswegen unter Umständen auch bereit ist, zu sterben. Der verstorbene Papst hat fast alle seine großen Enzykliken am Schluss geschlossen mit einem Ausblick aufs Martyrium, als die eigentliche Form des Opfers, des Zeugnisses. Da wird es ernst. Man kann natürlich darum beten, dass es nicht ernst wird. Das ist die Vaterunser-Bitte, die vorletzte. Nicht? Darf man schon. Aber die Frage ist, ob man erhört wird. Also, der Mensch lebt aus einem Sinn, weil für den Sinn und kann darum auch, kennt darum auch die Bereitschaft, dafür zu sterben. Darum heißt es bei Schiller, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes, aber ist die Schuld. Und dann kommt Heinrich Heine und sagt, nein, der Tod ist das Schlimmste und das Leben ist das Höchste. Und dann kommen die Leute heute und sagen, nein, das Leben ist nicht das Höchste, sondern die Wellness ist das Höchste. Wenn man nicht mehr gesund ist, muss man sich umbringen dürfen. Mal sehen, was als nächstes kommt. Also eingangs war von dem Dienst die Rede, der befreit. In diesem Sinne meine ich, sei die Christophorus-Legende so die Parabel von der Würde des Menschen. Man darf sich nur von Gott keine falsche Vorstellung machen, nicht? Also dieses, wenn Descartes sagt, sum ergo Deus est, dann hat Reinhard Laut vorgeschlagen, man sollte an dieser Stelle Gott durch Wahrheit ersetzen, damit es den Leuten erstmal klar wird. Denn bei Gott denken die dann einen alten Herrn mit weißem Bart und dann kriegt das so alle möglichen Ödipus-Komplexe. Und die erstmal sagen, nein, es geht um die Wahrheit, also ich bin und dann erkenne ich, dass ich nicht die Wahrheit bin, sondern ihr Zeugnis zu geben habe. So verweist er verweist noch auf Platos Sonnengleichnis, da haben sie dasselbe. Dass das dort hineingehört. Und dem nochmals, dem es um die Wahrheit geht, der kann in jedem Disput souverän bleiben, während andere nach Finessen und Finden greifen müssen, um die anderen einzuwickeln. Die kann man sich alle ersparen, wenn es einem schlicht um die Wahrheit geht. Ein Schlusssatz. Das bloße Substanz- und Individuumsein samt dem Konatus, dem Drang zur Selbsterhaltung, das ist neuzeitliches Menschenverständnis und Seinsverständnis. Die Grundvollzug des Seins ist, sich im Sein zu erhalten. Das begründet doch keine Würde. Auch nicht schon unsere Innerlichkeit als solche. sondern das tut doch erst der Anruf aus jenem Schweigen, das Innere als mein Innerstes und höher als mein Höchstes ist. Man muss den Menschen zugleich von der Verantwortung her denken, von der Verantwortung, die diese Innerlichkeit stört, indem sie ihn ständig von außen anruft, sagt Levinas. Also ich denke nicht von meiner reichen Innerlichkeit, sondern ich denke hier von diesem Gestörtwerden in meiner Innerlichkeit. Verantwortlich bin ich für mich und für das Gegenüber, für die anderen, ohne mich auf ihre Verantwortlichkeit für mich stützen zu können. Denn selbst für ihre Verantwortlichkeit bin ich letzten Endes nochmal auch verantwortlich, sagt er. Das regt ja die Leute auf. Sehen Sie, wie das so weit treibt. Ich bin nochmal verantwortlich, auch für die anderen, die für mich verantwortlich sind. Klar, wenn ich es denen nämlich zu schwer mache mit der nächsten Liebe, muss ich mich nicht wundern, wenn sie es nicht hinbringen. Und das ist der Grund, warum wir uns liebenswürdig benehmen müssen, um die nächste Liebe nicht noch schwerer zu machen. Levinas besteht hier darauf, dass es nicht um ein Bewusstsein der Verantwortlichkeit geht, es handelt sich um die Infragestellung des Bewusstseins, nicht um das Bewusstsein der Infragestellung. Also nicht, ich denke da nochmal drüber nach, sondern ich werde mir ja gerade enteignet und habe zu antworten. Nun ist die Philosophie bei aller Ekstatik ja aber dann doch Bewusstsein. Und was dann? Sagt er, sie ist Bewusstsein vom Zerbrechen des Bewusstseins. Traditionell versteht man Philosophie als Liebe zur Weisheit. Ich finde das ja nicht gut, Liebe zur Weisheit, obwohl die Griechen es ja eigentlich wissen mussten. Aber wenn man guckt, im Vergleich zu anderen Worten, zum Beispiel Philadelphia, es gibt gar kein Wort Adelphia, also wie es Sophia die Weisheit gibt. Sonst gibt es nur Adelphos, den Bruder, und Adelphä, die Schwester. Also Philadelphia heißt die Bruder- oder Schwesternliebe, die Geschwisternliebe, weil die Griechen das andersrum bauen. Die sagen eben nicht Pferdefreund wie wir, sondern Philippos. Erst Philfreund und dann kommt das Pferd hinterher. Ne? Philippos sagen, Pferdefreund. Und so sagen die also dann Pferdefreundschaft, Philippia. Und so heißt dann Philosophia nicht die Liebe zur Sophia, sondern die Liebe zum Sophon. Das Sophon aber, von dem sagt Heraklit, das ist eigentlich das Heilige. Das will Zeus heißen und will doch nicht Zeus heißen. Und Levinas nennt dann die Philosophie nicht die Liebe zur Weisheit, sondern die Weisheit der Liebe im Dienst der Liebe. Ich danke Ihnen aber sehr für Ihre Geduld.